ist passiert, aber am Ende des Tages, ich habe lange nicht drüber geredet, mittlerweile rede ich drüber, weil viele auch das Thema Scham haben, das halt ein psychologisches Thema natürlich ist. Mittlerweile rede ich drüber, erzähle drüber, weil es nur so den Leuten klar werden kann vielleicht, dass es jedem passieren kann, und ich bin immer noch der Meinung, dass es theoretisch auch mir heute noch passieren kann, obwohl ich alles stimmt nicht, aber vieles weiß und jeden Tag damit konfrontiert bin.
Willkommen zu den Börsenexperts und zu mehr Finanzkompetenz.
Ja, Philipp Gendert aus Wien, komme ursprünglich aus Kärnten. Was mache ich oder wer bin ich? Ich bin bei der Polizei in Österreich, bin Cybercrime-Ermittler dort und bin aber auch im Finanzbildungs- und im Cyber-Awareness-Bereich, also im Education-Bereich sozusagen, tätig und mache auch sehr viel auf Social Media und auch im Podcasting, um eben über diese Themen und über Finanzbildung aufzuklären.
Wow, grüß dich. Aus dem Börsenwertestudio meldet sich Peter Heinrich. Finanzbildung, ja, das ist ein wichtiges Thema auch für die Börsenexperte vom Börsenplatz Berlin. Dazu gehört auch, sich nicht übers Ohr hauen zu lassen, also nicht nur zu gucken, wie funktioniert die Börse. Anlagebetrug. Naja, das klingt ja eigentlich oft nach einem schlechten Trick aus der Mottenkiste. In Wahrheit ist es ja heute ziemlich professionelles Theaterstück mit schönen Renditeversprechungen, gefälschten Plattformen, künstlicher Verknappung, Deepfakes, WhatsApp-Gruppen mit KI-Chatbots, die Vertrauen simulieren. Philipp, du bist also so richtig tief im Thema drin. Also bist Polizist und hast mit Anlagebetrug zu tun, Cybercrime, Warnsignale. Wirst du dann auch schon angerufen, wenn das Kind im Brunnen fällt, so nach dem Motto, Hilfe, mein Geld ist weg, und dann ist wirklich ein echter Fall für die Polizei?
Ich bin tatsächlich bei der Polizei schon viele Jahre, jetzt schon das 11. Jahr jetzt mittlerweile, komme ursprünglich aber aus der IT-Branche, deswegen wollte ich immer wieder diesen Bereich zurück, habe schon lange Interesse an Cyberbereich sozusagen oder Cybercrime, und mich persönlich rufen die Leute nicht direkt an, nachdem sie eine Anzeige legen in meinem Tätigkeitsbereich, dann kommt es dann im Normalfall oder sehr oft dann direkt zu mir, und ich versuche halt dann neben der Aufklärung noch einmal oder neben der präventiven Aufklärung, wie das Ganze passiert ist, und weil du schon Anlagebetrug angesprochen hast, das versuche ich dann aufzuklären und zu erklären, wie man das beim nächsten Mal, hoffen wir, dass er nicht mehr reinfällt oder sie, wie man das erkennen kann. Ja, und dann versuche ich halt zu schauen, wie ist das passiert, wo findet man gewisse Spuren, wo ist das Geld hingegangen. Man muss aber hier ganz klar sagen, wenn das Geld einmal weg ist, ist es unfassbar schwer, da irgendwas noch zu machen. Insbesondere wenn Kryptowährungen dabei sind. Deswegen ist am wichtigsten, und das sage ich immer wieder, die Aufklärung, das Vorab, die Prävention.
Wir können den Podcast beschreiben, Cyberkriminalität, Achtung, Endstation Darknet. Es klingt so nach einem düsteren Zielbahnhof. Wo beginnt denn die Reise meistens? Also beim Klick, beim Kompliment, beim Renditeversprechen oder beim ganz harmlosen, ich zeig dir mal was.
Ja, du sprichst es schon richtig an. Der Anfang ist meistens ganz harmlos oder wirkt ganz harmlos. Entweder du bekommst, wie du sagst, eine WhatsApp mit Hallo, ich habe mich vielleicht vertan oder ist das deine richtige Nummer? Also so ein bisschen Kontakt aufbauen. Dann insbesondere bei Anlagebetrugsgeschichten ist es oft so, dass einmal Kontakt aufgebaut wird, eine Beziehung aufgebaut wird, ein Vertrauen aufgebaut wird, und irgendwann kommt dann der Tag, wo dann auf einmal das Super-Investment vorgestellt wird. Übrigens, dort hat mein Finanzberater jetzt so und so viel Rendite herausgeholt für mich. Du kannst das auch. Und dann klickst du da drauf, dann kommst du auf eine perfekt inszenierte Seite. Betrug, muss man ja sagen, wurscht in welcher Form, lebt ja eigentlich immer von Manipulation, immer von Täuschung und von Illusion. Also das ist ganz wichtig. Es ist eigentlich immer ein psychologisches Spiel. Und dort sieht man dann auf dieser Plattform, die natürlich nachgebaut ist, die dann ausschaut wie bekannte Broker, wie bekannte Plattformen, die wir aus der heutigen Zeit kennen beim Investieren sozusagen. Und dort zahlt man dann was ein im Glauben, was aber dort nie ankommt, gibt seine Daten ein, also auch meistens ein so Art KYC-Prozess. Das heißt, man gibt auch seine gesamten Personalien ein mit Reisepässen und so weiter. Und dann sieht das gleich sehr gut aus und man bekommt gleich Rendite. Anzeigen. Also es schaut wirklich gut aus.
Dann hat mich der Betrüger sozusagen am Angelhaken. Nicht aggressiv, startet freundlich, macht so einen vermeintlichen Anlagetipp und dann tappe ich rein. Was sind denn so derzeit die berühmten Maschen?
oft ist es saisonal abhängig. Also was man wahrscheinlich auch in Deutschland sehr gut kennt, jetzt nicht unbedingt aufs Investment-Thema, aber diese klassischen Post-SMS-Betrügereien. Die kommen immer zu den Weihnachten, also für alle, die es vielleicht später im Jahr hören. Weihnachten ist immer so eine Geschichte für die Post-SMS, weil natürlich erwartet jeder ein Backerl. Ist ja vollkommen klar und das wissen die Betrüger ja auch. Im Investment-Case, wenn der Bitcoin wieder neue Hochs hat, wenn der Bitcoin wieder nach unten geht, dann poppen solche Scams auf mit der neue Bitcoin oder auch dabei sein oder irgend sowas, wo man halt schnell Geld verspricht, schnelle Renditen. Und da ist schon mal der erste Finanztipp auch. Da muss man halt wissen, wie funktioniert grundsätzlich die Börse, wie viel Rendite ist im Jahr im Normalfall ungefähr möglich. Dann fällt man auf solche Sachen schon mal von Haus aus fast nicht rein.
Und was sagst du, wie viel ist im Normalfall möglich, Rendite?
Ich würde jetzt einfach mal sagen, 5-10% pro Jahr, mehr ist nicht drin. Im oberen Bereich sind wir aber eh schon ziemlich am Limit jetzt durchschnittlich gesehen über viele Jahre. Und wenn jemand aber dann um die Ecke kommt und sagt, 10% fix pro Monat oder 100% pro Jahr verdoppelt dein Investment in kürzester Zeit, dann muss man auf jeden Fall so sagen, dass das nicht ganz passen kann.
Gehen wir es mal psychologisch an. Was ist das? Auf welche hohen Renditeversprechungen fallen die Leute meistens rein und warum? Ist das Vertrauen quasi mit gutem Anzug oder bekannte Logos, prominente, angebliche Experten oder einfach wirklich alles zusammen, dann kommt noch diese seriöse Plattform dazu?
Ja, es ist ganz unterschiedlich. Es kommt auch ein bisschen aufs Alter wieder drauf an, auch auf die, sagen wir mal so, die Social Media Affinität. Bei den Jüngeren ist es mehr so dieses schnelle Geld über Krypto, über irgendwelche Persönlichkeiten, die halt diesen YouTube-Krypto-Space oder so kommen. Bei den Älteren ist es oft einmal auch der bekannte Moderator oder der bekannte Sänger, der da irgendwie was verspricht. Am Ende des Tages läuft es aber immer gleich ab. Ne? Die Leute werden da irgendwie reingezogen und dann werden sie getäuscht und geben von sich aus die Überweisungen frei. Von sich aus schicken sie das Geld irgendwo hin und geben ihre Daten her. Und du hast ja vorher schon angesprochen, das Thema Darknet. Das ist ja dann der Endpunkt und ich glaube, da kommen wir dann eh nochmal später dazu, warum das sehr relevant ist, aber jetzt nicht mit dem eigentlichen Geldbetrug jetzt am Anfang gleich was zu tun hat.
Der Betrüger legt so eine Art Honigtopf aus. Ich tappe rein als dummer, gieriger Anleger, der einfach mehr haben möchte. Aber dann ist ja das Geld zwar weg, aber ich weiß es noch gar nicht, dass es weg ist, oder? Also viele sind ja dann irgendwie ja im Begriff, immer noch mehr Geld nachzuschießen. Wie funktioniert denn das System?
Zuerst muss ich mal ganz kurz sagen, dumm oder sowas ist man im Normalfall nicht, weil die Betrüger machen den ganzen Tag nichts anderes als genau das, unsere Triggerpunkte zu finden und zu suchen und die dann auszuspielen. Und das muss man schon einmal klarstellen. Die meisten, die da reinfallen, sind nicht per se dumm. Also absolut nicht. Aber warum funktioniert das so gut? Warum glauben die Leute dann, dass das dort ankommt? Weil es halt optisch gut ausschaut, weil sie auch immer wieder in dem Glauben gelassen werden von den vermeintlichen Beratern. Auf der einen Seite im Netten und dann auch unter Druck. Das heißt, die Leute, die verwenden natürlich auch Druck als Triggermittel sozusagen. Also man kommt aus dieser Schlinge oft nicht raus. Und was natürlich dazu kommt, wenn man dort Geld investiert hat im Glauben oder wenn man Skin in the Game hat, wie man oft so schön sagt, dann ist es halt unfassbar schwer, dass man sich selber eingesteht, dass man vielleicht jetzt einen Fehler gemacht hat, dass es vielleicht doch nicht echt ist. Und ab und zu machen die Betrüger auch ganz perfide Tricks, wie zum Beispiel so eine Art kleine Auszahlung ermöglichen, dass man einfach das Vertrauen in die Plattform stärkt und zu sagen, ja, es funktioniert und wenn es funktioniert für einen, weil man jetzt ja die 100 Euro vielleicht wieder zurückbekommen hat, dann ist es ja eine Bestätigung, dass es klappt und dann schießt man alles nach, was man hat, wenn man eben in dem Glauben ist, dass das alles passt und sich das selbst dann irgendwie einzugestehen und meistens passiert es erst dann, dass man draufkommt, wenn man auszahlen will, weil dann kommen die extrem interessanten Angaben, was man bezahlen muss, wie zum Beispiel Kapitalertragsteuer oder Zollgebühren, also es ist, die lassen sich alles Mögliche einfallen, was gar nicht passt. Oder irgendwelche Geldwäscheprüfungskosten. Ganz interessant.
Geldwäscheprüfungskosten. Also man hat quasi so eine Art Rendite-Fata Morgana. Auf dem Bildschirm sieht alles gut aus. Das Depot wächst, die Gewinne steigen. Also man hat so die Story, dass die Täter es schaffen, dass die Opfer auf einer Fake-Plattform sich sicher fühlen, obwohl im Hintergrund nichts echt ist. Und da kommt ja irgendwann der Moment der Wahrheit. Wie schaut denn der dann aus?
Der Moment der Wahrheit ist dann, wenn das Opfer auf Auszahlung klickt, seinem oder ihrem Finanzberater sozusagen dann schreibt, ja, ich möchte jetzt auszahlen, es ist schon so super viel Gewinn. Und dann schlägt auf einmal der Ton um, wenn man direkt mit Kontakt hat mit denen und ist nicht mehr der Freund und der Helfer, sondern dann wird Druck, dann wird beschimpft und so weiter und so fort. Also dann wird die Psyche so richtig angegriffen noch und dann bekommt man nichts. Und dann wird man teilweise auch vertröstet, ja, das dauert, da muss man eine Zahlung leisten und so weiter. Das heißt, es wird versucht, so viel wie möglich herauszuluxen sozusagen vom Opfer. Und ja, bis es überhaupt nichts mehr hat, in vielen Fällen sogar Kredite aufgenommen hat sogar oder aber dass so in die Richtung, ja, ich unterstütze dich dabei vom Betrüger ausgehend, ich schicke dir eine Überweisung und dann kommt auf einmal Geld von 1.000 oder 2.000 Euro auf dein Konto, was aber nicht von dir ist, auch nicht vom Betrüger, sondern von einem anderen Opfer. Und das schickst du dann auch wieder weiter. Das heißt, du wirst dann eigentlich, ohne es zu wissen, ohne es zu ahnen, in Richtung Geldwäsche getrieben, beziehungsweise so als Money Mool verwendet. Also dein Konto wird zum Durchschleusen von Geld verwendet. Also es gibt da echt viele Sachen und da gibt es echt Fälle, wo es über normale Konten das normale Tausende Euro drüber fließen und dann auch viele Tausende von anderen Opfern. Das ist wirklich, wirklich arg.
Das greife ich jetzt mal auf. Also Money Mool klingt ja eigentlich harmlos, aber du bist quasi der Geldesel im System, oder?
Viele der Betrüger sitzen ja nicht jetzt in Österreich, sagen wir mal, oder in Deutschland. Die sitzen meistens irgendwo im EU-Ausland, in Asien oder sonstiges. Und die brauchen für manche Transaktionen halt dann österreichische, deutsche Konten. Also Konten, die halt KYC geprüft sind, die halt seriös sind mitunter, um sie dann wieder woanders hinzuschicken und sie dann abzuheben sozusagen. So, und dann nehmen sie halt ganz gern österreichische, deutsche Konten her, weil es halt gut funktioniert und schicken halt Geld von A nach B und täuschen die Opfer halt drüber hinweg, dass sie sagen, das Geld kommt von mir, kommt von meinem Freund, von meinem Cousin oder sonstiges. Also es sind immer verschiedene Betrugsmaschen, die mit ähnlichen Werkzeugen funktionieren. Und dann wird das Geld vom Opfer weit im Glauben, dass es wirklich von dort kommt. Vielleicht darf sie sogar einen Hunderter behalten, so in die Richtung. Und dann wird es weitergeschickt und dann ist man im Bereich der Geldwäsche auch schon voll drin und bewusst.
Ja, dann kommt das Finanzamt und du und dann klicken die Handschellen, ne?
So einfach oder so schnell ist nicht. Meistens kommt man relativ bald drauf, dass es auch selbst ein Opfer ist und nicht irgendwie betrügerisch gehandelt hat. Aber es ist natürlich blöd, weil die erste Adresse von Finanzamt, von Behörden ist dann die Person. Das Konto wird vielleicht auch gesperrt, dann bekommt man vielleicht woanders auch kein Konto mehr und so weiter und so fort. Also man hat dann richtige Probleme, um das Ganze wieder auf gerade zu biegen sozusagen. Und das ist halt das, was wirklich viele dann neben dem finanziellen Schaden auch dem psychischen Schaden zuträgt sozusagen. Und das ist halt wirklich oft sehr, sehr hart, das auch mit anzusehen, weil du den Menschen das Geld nicht zurückholen kannst, dann tun die Leute einem wirklich leid. Und das, was ich immer sehe, und das ist das Spannende dran, ich bin auch der Meinung, dass mindestens 90% der Menschen hätten nicht Opfer werden müssen, wenn sie gewissen Basics gewusst hätten. Eben wie zum Beispiel beim Anlagebetrug, wie viel Rendite ist im Normalfall möglich ungefähr. Oder dass keiner irgendwo auf einer Bohrinsel festsitzt und Geld braucht, um wegzukommen von dort. Also diese Romance-Scams oder sonstiges. Also wenn man diese Basics weiß oder am Telefon überweisen, zum Beispiel, wenn man telefoniert und überweist, das ist im Normalfall nicht notwendig und die Betrüger halten die Personen aber so lange am Telefon und lassen sie nicht raus aus dieser Bubble. Sie sind gefangen und wenn man dann aber auflegen würde, dann würde man nachdenken, okay, da passt irgendwas. Also es ist halt sehr viel Psychologie und wenn die Menschen das wissen würden, nur diese Basics, dann wird sehr viel Wind aus den Segeln genommen werden bei den Betrügern und deswegen ist ja dieses Thema Aufklärung und Awareness für das Thema einfach so unfassbar wichtig, weil nur das langfristig hilft, weil wir haben gute Banken, wir haben gute Sicherheitssysteme, bringt nur nichts, wenn die Opfer alles hergeben, freiwillig unter Anführungszeichen.
Naja, dann kommt ja sozusagen noch der Beifang. Also nicht nur das Geld ist weg, sondern auch die Daten. Da kann ja noch ein zweiter oder dritter Betrug dann kommen.
Genau, und das ist eben das Problem. In vielen Fällen sind die Daten weg. Das heißt, ich habe vorher schon gesagt, also KYC-Prozess kennt wahrscheinlich schon fast jeder von uns. Wenn man ein Bankkonto eröffnet, muss man seine Daten angeben, muss man sich legitimieren mit Reisepässen, mit Bildern, wie auch immer. Somit sind es Daten, mit denen man theoretisch Konten eröffnen kann, mit denen man SIM-Karten eröffnen kann, die dann wieder verwendet werden können für andere Betrugsgeschichten. Also und diese
das
Daten.
Das ist ja wenn hart. Das heißt, die Daten sind weg. Also Ausweis, Kreditkarten, Kontodaten, Steuerdaten, sogar Login-Daten. Und damit kann der Betrüger dann ein Konto eröffnen, eine SIM-Karte eröffnen, also und dann ja richtig Geld verschieben. Wow.
Man kann wirklich, wirklich viel machen mit Daten, deswegen ist es ganz wichtig und ich sage immer, die E-Mail-Adresse ist so ziemlich der Mittelpunkt unserer digitalen Existenz, weil wenn jetzt zum Beispiel ein Betrüger in das E-Mail-Fach reinkommt, was sieht er dann dort drin? Also was kann er dann machen? Er kann nicht nur E-Mails ausschicken von meiner Person aus, er kann auch schauen, welche Accounts habe ich zum Beispiel. Habe ich Netflix, habe ich Amazon oder sonstiges? So, und dann probiere ich als Betrüger sozusagen dort auch die Zugangsdaten und komme ich dort rein, dann bekomme ich vielleicht auch die Zahlungsdaten. Die Kreditkarte mit der Secure-Code-Nummer, mit der kann ich dann wieder shoppen gehen, kann ich in mein Apple Pay einrichten und wieder irgendwas Gutscheine online einkaufen, das mache ich auch gern, die dann wieder verkauft werden am Schwarzmarkt oder sonstiges. Also man kann dann wirklich viel machen, deswegen ist auf der einen Seite der finanzielle Schaden immens oft, aber auch der Datenklau, deswegen ist es ganz wichtig, die Daten so gut als möglich zu schützen, beziehungsweise verschiedene Passwörter zu verwenden, das wissen wir eh alle, zwei Faktor zu verwenden, wenn es möglich ist, um einfach nur eine Barriere zusätzlich einzuführen Und warum sage ich das? Weil im Darknet, und das ist eben genau dieser Ort, wo dann die Daten, wenn sie nicht vom Betrüger 1 sozusagen gebraucht werden, weil er vielleicht schon alles durchgeführt hat, was möglich ist, dann nochmal schön verpackt werden in tausender Packungen, kann man sagen, so eine Richtung, und dort verkauft werden für ein paar Euro. Das heißt, da gibt es dann komplette Datensätze von tausenden Menschen, wo Telefonnummern drin sind, wo E-Mail-Adressen drin sind, und der das dann kauft für vielleicht 100, 200, 500 Dollar, oftmals nicht einmal so viel, der kann dann wieder tausende SMS, tausende Mails ausschicken, und wenn dann nur ein, zwei wieder darauf einsteigen, dann hat er schon wieder gewonnen.
Wahnsinn. Ist dir auch schon mal was passiert, dass du da irgendwo reingefallen bist?
Ja, tatsächlich. Das war 2013. Das war dieser OneCoin-Scam. Das wird vielleicht der ein oder andere noch Begriff sein. Das war zu Zeiten von dem ersten Hoch von Bitcoin. Habe mich damals auch noch nicht wirklich ausgekannt, muss ich auch sagen. Also ich hätte nicht gewusst, dass der Kapitalmarkt nur 5-10% im Jahr macht, so im Durchschnitt, oder andere Sachen. Obwohl jetzt im Rückwirkend betrachtet so viele rote Fahnen waren, also so viele Red Flags, die halt einfach darauf hingewiesen hätten, dass es nicht echt ist. Habe ich nicht gewusst, bin dort reingefallen, habe einige tausend Euro verloren. Ist nach wie vor der größte Krypto-Scam aller Zeiten. Und ja, das ist passiert, aber am Ende des Tages, ich habe lange nicht drüber geredet, mittlerweile rede ich drüber, weil viele auch das Thema Scham haben, das halt ein psychologisches Thema natürlich ist. Mittlerweile rede ich drüber, erzähle drüber, weil es nur so den Leuten klar werden kann vielleicht, dass es jedem passieren kann. Und ich bin immer noch der Meinung, dass es theoretisch auch mir heute noch passieren kann, obwohl ich alles stimmt nicht, aber vieles weiß und jeden Tag damit konfrontiert bin. Ein Anlagebetrug wird es wahrscheinlich nicht mehr werden, aber es gibt andere Triggerpunkte, die Menschen dazu verleiten könnten. Ich sage immer ganz gerne das Beispiel für Eltern zum Beispiel, wenn das Kind das erste Mal vielleicht nach Amerika fliegt, noch im Flieger ist vielleicht, und dann auf einmal ein Anruf kommt vom FBI vermeintlich, dass das Kind festgenommen worden ist. Im Hintergrund schreit das Kind in Zeiten von Deepfake und was du ja schon angesprochen hast. Und dann erreicht man das Kind aber auch nicht, ne, weil sie noch im Flieger sitzt. So, ich gehe mal davon aus, dass viele Elternteile dann eher in Richtung, ich glaube das jetzt, und einfach nicht mehr rational nachdenken, weil es doch ums Kind geht. Und deswegen bin ich der Meinung, dass jeder seinen Triggerpunkt hat. Aber wenn man öfter darauf aufklärt, wenn man eben das Thema immer wieder anspricht, dann wird es weniger. Dann nehmen wir vielleicht den Betrügern ein bisschen Wind aus den Segeln und können dann eine große, breite Masse mehr schützen, als dass die Opfer werden.
Ja, und vor allem KI, ne? So Google, LM Notebook und wie sie alle heißen, 11 Labs, die können die Stimme nachmachen. Das heißt, du hörst wirklich, dass dein Sohn oder deine Tochter anruft und sagt, ah, Mama, ich habe eine neue Handynummer, ein neues Telefon. Also es wird ja immer gefährlicher dann, ne?
Absolut, ja. Und da kann man nur den Appell an die Leute richten, überlegt es euch, kann das wirklich stimmen? Wenn uns die Ohren und die Augen anlügen, so in Richtung, dann müssen wir einfach überlegen, kann das dieses Thema zu Person XY passen? Also wenn zum Beispiel der Bundespräsident dort steht und mir Investment-Tipps gibt, obwohl die Stimme und das Bild perfekt ist und genauso ausschaut, da muss ich hinterfragen, warum soll er das machen? Beim Sohn, bei der Tochter vielleicht genau das Gleiche. Warum ruft sie mich jetzt an mit so einer schnellen Information? Ich habe jetzt eine neue Nummer und schick mir bitte kurz Geld oder keine Ahnung was. Dann kann das vielleicht irgendwie auch nicht passen. Dann rufe ich lieber noch bei der Nummer an, die ich kenne, die ich eingesperrt habe. Und in den meisten Fällen wird das Kind dann sagen, ich habe keine neue Nummer, es war ein Betrug. Also einfach mal atmen und dann mal kurz nachdenken und dann vielleicht erst handeln. Und das ist halt so die Devise, die relativ oft funktioniert.
Okay, na vielleicht lohnt sich's ja noch mit dem Kind, das habe ich mit unseren Kindern ausgemacht, so eine Art Passwort, was nur das Kind
Codewort,
und du kennst,
genau,
so ein Codewort zu definieren. Wow, jetzt haben wir viel gelernt. Fassen wir doch nochmal zusammen. Das Wichtigste, also du fällst irgendwo rein, hast trotzdem so ein Bauchgefühl, vielleicht komisch. Also was soll dir diese Person in den ersten 5 Minuten eigentlich konkret tun, wenn sich sowas anbandelt?
Also was immer ganz gut ist, du hast schon angesprochen, das Bauchgefühl, das ist immer eine gute Geschichte in dem Fall. Wenn man sich nicht ganz sicher ist oder wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es meistens nicht wahr. Das kann man sich immer ganz groß eigentlich hinter die Ohren schreiben. Und wenn man jemanden aufläuft, kann er gewisse Fragen stellen. Man muss, sobald es dann in Richtung geht, ein neues Investment oder schick mir Geld oder ich brauche Geld oder kannst du mir was leihen, sobald es in diese Richtung geht und man die Person nicht in echt kennt, also wenn es nicht wirklich die Mama ist, die gleich in der Nähe ist oder so, sondern irgendeine Person ist aus dem Internet, dann würde ich mal auf jeden Fall schon aufpassen und nichts machen, was in die Richtung geht. Auch wenn es eine anscheinend bekannte Person ist, würde ich kein Geld so überweisen, wenn die Telefonnummer nicht stimmt, wenn nicht draufsteht, dass das wirklich die Mutter, der Freund oder die Freundin ist. Immer ein bisschen hellhörig sein und nicht einfach so richtig überweisen. Und wenn es im Zweifel ist, dann einfach mal dort auf der richtigen Nummer anrufen, die man eingesperrt hat. Sich einfach nicht psychisch in irgendeine Ecke reindrängen lassen mit Druck, mit irgendwelchen Versprechen, mit gewissen Vertrauen, die aufgebaut werden. Es klingt halt jetzt immer leicht, wenn man im Außenstehend drüber redet, aber wenn man ein bisschen nachdenkt und ein bisschen drüber schnauft, dann kommt man sehr oft auch wirklich drauf, dass da irgendwas nicht ganz passend ist. Wie gesagt, weil meiste Betrug ist einfach Manipulation. Wurscht, in welchem Bereich. Es ist ein verschiedenes technisches Gewand, aber halt trotzdem immer wieder ähnliche Vorgehensweisen.
Endstation Darknet, jetzt haben wir viel gelernt. Also Finanzbildung mal ganz am Anfang sozusagen von den Börsenexperten. Die wichtigste Botschaft, Anlagebetrug beginnt selten mit Gewalt, beginnt mit Vertrauen, Tempo und einem Versprechen, dass das genau zur eigenen Hoffnung passen kann. Und deshalb gilt, zuerst prüfen, dann klicken, vielleicht noch gar nicht mal überweisen, ein bisschen liegen lassen, wenn alles zu glatt klingt, zu dringend ist oder zu hohe Renditen verspricht, dann ist Skepsis keine Schwäche, sondern die beste Renditeversicherung. Philipp, ich danke dir.
Danke auch.
Und wieder was gelernt. Bis zum nächsten Mal bei Börsenexperts, deinem Börsenpodcast.